ARD Sounds.
Die Fähigkeit zur Gesamtverteidigung heißt auf der einen Seite Ausrüsten der Bundeswehr und auf der anderen Aufrüsten des Bevölkerungsschutzes und der zivilen Verteidigung.
Das sagt Bundesinnenminister Dobrindt mit Blick auf mögliche Krisen, Anschläge oder Kriege. Die Bundesregierung hat beschlossen, den Zivilschutz massiv auszubauen. Was genau geplant ist, darüber berichten wir gleich ausführlich.
In München haben Ermittler ein Ehepaar festgenommen, das für China spioniert haben soll.
Außerdem geht es in dieser Folge um den Besuch des russischen Präsidenten Putin in China.
Eine Reihe von Abkommen wurden dabei in Peking unterzeichnet und auch der Krieg in der Ukraine war ein Thema.
Und wir schauen in diesem Podcast auf die Ukraine selbst, wo Selenskyj nun 7 Jahre Präsident ist. Hallo, ich bin Gisela Former aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicher als politischer Update, am Mittwoch, dem 20. Mai um 16.30 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ja, Gisela, wir beginnen heute in Deutschland. Die Bundesregierung hat beschlossen, den Bevölkerungsschutz auszubauen. Worum geht's dabei genau?
Also im Prinzip geht es um eine weitere Zeitenwende. Die hat ja für die Bundeswehr längst begonnen mit massiven Investitionen. Aber beim Zivil- und beim Bevölkerungsschutz ist dagegen sozusagen noch Luft nach oben. Das sagen zumindest viele Experten. Und das soll sich nun bald ändern, damit die Menschen in Deutschland in Zukunft besser für Krisen, Anschläge und auch mögliche Kriegsgefahren gerüstet sind. Das Bundeskabinett hat dazu jetzt einen Plan verabschiedet und Markus Sambale in Berlin weiß, was drinsteht.
Was die Bundesregierung heute beschlossen hat, das nennt sich Pakt für den Bevölkerungsschutz. Das ist ein großer Plan für verschiedenste Bereiche, um Deutschland krisenfester zu machen. Zum Beispiel soll das Technische Hilfswerk, das THW, gestärkt werden. Und auch die Freiwilligen Feuerwehren, die sollen bessere Ausrüstung kriegen. Und es soll attraktiver werden, sich da überhaupt zu engagieren. Die Behörden sollen außerdem besser vorbereitet werden, dass sie im Krisenfall wirklich gut zusammenarbeiten. Da sind neue Gesetze und auch Koordinierungsstellen nötig, denn die Zuständigkeiten im Krisen- und Katastrophenfall in Deutschland, die sind ziemlich kompliziert auf Bund, Länder und Kommunen verteilt. Bundesinnenminister Dobrindt will für das alles in den kommenden Jahren 10 Milliarden Euro ausgeben. Dafür kann der Staat auch Schulden aufnehmen. Das war letztes Jahr extra so beschlossen worden, als die Schuldenbremse gelockert wurde.
Was soll sich konkret ändern?
Na, ein wichtiger Punkt dabei ist das Technische Hilfswerk.
Das Technische Hilfswerk, das THW, soll zum Beispiel viele neue Gebäude bekommen. Manche, die marode sind, sollen wieder instand gesetzt werden. Und es gibt neue Spezialfahrzeuge für die Bundesländer, für den Katastropheneinsatz, für den Kriseneinsatz. Insgesamt mehr als 1000 Stück. Innenminister Dobrindt und Verteidigungsminister Pistorius, die haben heute symbolisch 13 solcher Fahrzeuge übergeben. Dazu gehören zum Beispiel spezielle Notfallkrankenwagen, aber auch Fahrzeuge, die können dann zum Einsatz kommen, wenn eine Dekontamination nötig ist, also wenn Menschen durch Chemikalien oder radioaktiv verseucht sind.
Außer neuen Fahrzeugen und neuer Technik soll zum Beispiel auch die Kommunikation insgesamt im Krisenfall besser werden.
Es geht auch darum, dass Rettungskräfte in der Krise weiter gut kommunizieren können, per Digitalfunk zum Beispiel. Es geht um Notversorgung mit Strom und Wasser. Dann sollen Warnsysteme ausgebaut werden, Sirenen, aber auch die Warn-Apps. Da sollen wir zum Beispiel nachgucken können, wo in der Nähe ein Ort ist, an dem ich Schutz kriege. Das muss jetzt nicht ein richtiger Bunker sein, die gibt's kaum, aber eine geöffnete Tiefgarage, die kann ja zum Beispiel schon sinnvoll sein. Und dann geht's auch darum, Zivilschutz als Thema in die Schulen zu bringen, damit also Kinder lernen, wie sie im Ernstfall reagieren. Und das Wissen soll dann auch in die Familien getragen werden.
Ich bin zum Beispiel so gar nicht vorbereitet, habe keine Vorräte oder einen fertig gepackten Rucksack oder so. Wo bekomme ich denn Infos, wenn ich das in Angriff nehmen will?
Na, da bist du bestimmt nicht der Einzige. Und da hat Markus Sambale auch einen Tipp parat.
Bis alles umgesetzt ist, was heute zum Thema Zivilschutz vorgestellt wurde, da wird einige Zeit vergehen. Und ohne, dass wir jetzt in Panik verfallen oder an den Weltuntergang denken, wir können ja alle ein paar Dinge tun, um vorbereitet zu sein, wenn Strom und Wasser länger weg sind oder wenn das Handynetz ausfällt. Beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, da kann man online Checklisten abrufen und dann abhaken, ob man an alles gedacht hat. Also zum Beispiel, ob die Taschenlampe bereit liegt und geladene Powerbanks, es geht um Trinkwasser. Trinkwasser für den Notfall. Ein Campingkocher kann helfen, damit man sich Essen warm machen kann, wenn kein Strom da ist. Und am besten legt man auch einen Schlafsack bereit und ein Erste-Hilfe-Set.
Viele Experten sagen ja, dass diese Maßnahmen für einen besseren Bevölkerungsschutz nur ein Anfang sein können. Das Deutsche Rote Kreuz zum Beispiel fordert mehr Investitionen. Und zwar jährlich 2,5 bis 3 Milliarden Euro. Übrigens an dieser Stelle noch ein Hörtipp von mir. Im aktuellen 11KM-Podcast der ARD geht es auch um die Frage, wie gut Deutschland auf einen möglichen Ernstfall vorbereitet ist.
Dass Deutschland im Visier anderer Länder ist, zeigt ja auch eine Eilmeldung, die vorhin kam, dass nämlich 2 mutmaßliche Spione festgenommen worden sind. Ist denn inzwischen schon mehr darüber bekannt?
Ja, der Zugriff, der war in Bayern. Da hat die Bundesanwaltschaft eine Frau und einen Mann festnehmen lassen. Und abgesehen hatten es die beiden wohl auf den wissenschaftlichen Bereich in Deutschland. Konkret auf Informationen über Technologie, die militärisch genutzt werden kann. Holger Schmidt erzählt mehr.
Die Beschuldigten sind ein Ehepaar mit deutscher Staatsangehörigkeit und chinesischen Wurzeln, das in München lebt. Sie sollen bundesweit an Universitäten Kontakte zu Forschern aus dem Bereich Luft- und Raumfahrttechnik, der künstlichen Intelligenz und Informatik aufgenommen haben und diese Forschenden teilweise auch zu Vorträgen und Konferenzen nach China vermittelt haben. Doch was unter dem Deckmantel des wissenschaftlichen Austauschs angebahnt wurde, sei in Wahrheit Spionage für China gewesen, wirft der Generalbundesanwalt dem Ehepaar vor. Der Mann und die Frau wurden heute Morgen in München festgenommen und werden im Tagesverlauf dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt. Parallel durchsucht die Polizei die betroffenen Fakultäten an Universitäten in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin-Brandenburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.
China ist auch das Stichwort für unser nächstes Thema und das ist der Besuch des russischen Machthabers Wladimir Putin in China. Auch gerade nach Trumps Besuch letzte Woche sind da viele Augen drauf gerichtet. Wie ist denn der 2-tägige Besuch bis jetzt verlaufen?
Na, das ganz große Programm ist dafür Putin aufgefahren worden. Roter Teppich, militärische Ehren und der chinesische Präsident Xi und Putin haben demonstrativ ihre Freundschaft und die guten Beziehungen ihrer Länder betont. Das wollen beide noch vertiefen, zum Beispiel was die militärische Zusammenarbeit angeht. Das steht in einer Erklärung, aus der chinesische Staatsmedien zitieren. Was noch besprochen wurde, berichtet Maximilian Seib aus Peking.
Chinas Staats- und Parteichef Xi erklärte, er wolle die strategische Partnerschaft mit Russland weiter ausbauen, sie sei von gegenseitigem Vertrauen geprägt. Russlands Präsident Putin hob besonders die Kooperation beim Thema Energie hervor. Seit dem Angriff auf die Ukraine und westlichen Sanktionen verkauft Russland einen Großteil seines Öls und Gas an China. Putin möchte das mit einer neuen Gaspipeline noch weiter ausbauen. Der Kreml erklärte heute, China und Russland seien sich grundsätzlich einig, dass die Pipeline kommen solle, Details müssten aber noch geklärt werden. Die Verhandlungen bei diesem Thema laufen bereits seit Jahren. Konkrete Ergebnisse des Treffens sind bisher kaum kommuniziert worden. Chinas Außenministerium erklärte, die Visafreiheit für russische Staatsbürger in China werde verlängert bis Ende kommenden Jahres. Sie dürfen sich, wie deutsche Reisende auch, 30 Tage lang ohne Visum in China aufhalten. Beim Thema Iran-Krieg forderte Xi erneut einen Waffenstillstand und mehr Verhandlungen, um globale Lieferketten zu stabilisieren. Derzeit gilt eine Waffenruhe zwischen Israel, den USA und Iran. Diese bleibt allerdings durch vereinzelte Angriffe am Persischen Golf brüchig. China bezieht etwa die Hälfte seiner Ölimporte aus den Golfstaaten. Eine längere Blockade der Straße von Hormus würde die Volksrepublik also treffen.
Und Xi und Putin haben auch über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Wie Staatsmedien berichten, lautete das Wording in der gemeinsamen Erklärung dann so: Durch Verhandlungen und Dialog müsse eine langfristige und dauerhafte Friedenslösung gefunden werden. Einen Aufruf von China, den russischen Krieg in der Ukraine zu beenden, enthält das Dokument aber nicht.
Demonstrative Harmonie in Peking also. Für Russland ist China ja ein sehr wichtiger bzw. vermutlich der wichtigste Partner. Russland bekommt aus China viele Sachen, was es durch die westlichen Sanktionen sonst nicht so leicht bekommt. Und die Volksrepublik kauft in Russland günstig Öl und Gas ein. Viele Experten sagen ja, dass es gar keine Partnerschaft auf Augenhöhe ist. Hat China inzwischen die Hosen an?
Also sicherlich kann man sagen, dass Russland in den vergangenen Jahren immer abhängiger von China geworden ist. In Kommentaren zu dem Besuch ist übrigens schon die Rede von einem Scheinriesen zu Gast in Peking. Wie der Besuch einzuschätzen ist, darüber hat auch meine Kollegin Nina Zimmermann mit der Russland-Expertin Sarah Kirchberger vom Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel gesprochen. Hören wir da mal rein, wie sie das einschätzt.
Naja, Russland ist vor allem durch den Krieg gegen die Ukraine inzwischen extrem abhängig von China. Also ohne Chinas massiven Support, sowohl wirtschaftlich, politisch als auch mit einigen wahrscheinlich schon entscheidenden, sag ich mal, Dual-Use-Technologien, wäre Russlands Kriegsmaschine die Puste schon lange ausgegangen in der Ukraine. Und das macht natürlich eine enorme Abhängigkeit, gerade vor dem Hintergrund der westlichen Sanktionen. Also ohne die chinesische Wirtschaft hinter sich könnte Putin diesen Krieg so gar nicht führen. Aber das ist ja jetzt eine Momentaufnahme. Und wenn Sie jetzt die historische Entwicklung sehen, dann hat es tatsächlich noch nie ein so beispielloses Niveau der Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Ländern gegeben. Das ist schon richtig.
Wir können ja gleich mal schauen, was das auch für Europa im Umkehrschluss bedeutet. Aber würden Sie sagen, aktuell ist Staatspräsident und Parteichef Xi Putins letzter Verbündeter?
Das kann man so nicht sagen, denn Russland hat ja auch zum Beispiel gerade ein richtiges, im Grunde Militärbündnis mit Nordkorea geschlossen. Also sind über 10.000 nordkoreanische Soldaten an die Front gezogen und haben für Russland gekämpft. Nordkorea hat Artilleriemunition geliefert in riesigem Umfang nach Russland. Russland hat ja auch aus dem Iran zum Beispiel diese Shahed-Drohnen bekommen und ballistische Raketen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass China der einzige Verbündete von Russland wäre. Aber es ist sicherlich vielleicht der entscheidende Verbündete, der letztlich mit der enormen wirtschaftlichen Kraft Russland erlaubt, eben diesen Krieg weiterzuführen und weiter oben zu schwimmen.
Cui bono, fragt man dann gerne, wem zum Zwecke, was hat China davon?
Naja, Russland und China haben eben in gewisser Weise sehr komplementäre Interessen. Also China profitiert von dieser Beziehung auch. Da ist zum einen die lange gemeinsame Grenze. Wenn man halt ein gutes Einvernehmen mit diesem Nachbarn hat, dann setzt das enorme Kräfte frei, weil man halt diese Grenze nicht mehr als Problemgrenze ansehen muss. Also Russland wäre nicht in der Lage, den Großteil seiner Streitkräfte eben in die Ukraine zu verlegen, wenn es gleichzeitig Sorge haben müsste vor dem Nachbarn China. Und das Gleiche gilt natürlich auch für China. China kann sich dann entsprechend mehr um seine Ostregion kümmern. Gleichzeitig, Russland hat Rohstoffe, wissen wir alle, diese ganzen Erdöl, Gas und sonstigen Vorkommen. China hingegen ist ein rohstoffarmes Land, das halt auf solche Importe immer noch bis zum gewissen Grade angewiesen ist. Das heißt, da gibt es eine Synergie. Gleichzeitig hat China enorm viel Kapital, enorm viel Produktionskapazität, die wiederum dann in Russland fehlt. Also kurz und gut, es ist eine relativ starke Symbiose vorhanden und alles wird sozusagen noch übertroffen von diesem gemeinsamen Weltbild, das diese beiden Führer einfach teilen. Da gibt es dieses Narrativ vom unaufhaltsamen Aufstieg des Ostens und dem unaufhaltsamen Niedergang des Westens. Und da haben also diese beiden Führer einfach eine gemeinsame Wahrnehmung der Welt und ihrer Interessen in dieser Welt, die sie halt zusammen vertreten.
In den Erklärungen heute hieß es ja auch, Russland und China wollen ihre militärische Zusammenarbeit noch weiter vertiefen mit mehr Manövern, Luft- und Seepatrouillen. Entwickelt sich da eine militärische Achse?
Naja, China hat nur einen einzigen richtigen militärischen Bündnispartner, also Vertragspartner. Das ist tatsächlich auch Nordkorea. Da gibt es also einen gegenseitigen Beistandspakt. Und sonst hat China so etwas nie gemacht. Und es ist auch eher nicht zu erwarten, dass sowas passieren wird, also so ein Vertrag geschlossen werden könnte. Es ist eher davon auszugehen, dass diese beiden großen Mächte opportunistisch zusammenarbeiten werden. Das heißt, wenn es im Interesse beider Seiten ist, dann halt zu kooperieren bis zum gewissen Grade. Aber es ist jetzt eher nicht zu erwarten, dass China Soldaten in einen Krieg schickt, zumindest nicht offen und offiziell, den Russland zum Beispiel in Europa führt und umgekehrt Russland Soldaten schicken würde, wenn China Krieg in Asien führt, sondern eher, dass man sich vielleicht beim Timing abstimmt, koordiniert oder gewisse politische Maßnahmen ergreift, von Sanktionen bis zu anderen Mitteln, um sich gegenseitig zu helfen. Also das ist die wahrscheinlichere Perspektive für diese Beziehung.
In dieser gemeinsamen Erklärung sprechen Russland und China auch heute von, ich zitiere mal, ursprünglichen Ursachen der ukrainischen Krise. Klingt erstmal technisch, ist aber im Grunde das russische Framing und lenkt ab vom Angriff auf die Ukraine hin zu angeblichen Sicherheitsinteressen Russlands. Was bedeutet es, wenn Xi diese Sprache mitträgt? Also China gibt sich ja im Ukraine-Krieg offiziell neutral.
Ja, das ist eigentlich ein ganz perfides Spiel der chinesischen Regierung. Viele wissen es nicht, aber eigentlich ist China der Ukraine Beistand schuldig. Nicht nur wegen des Budapester Memorandums, sondern auch wegen eines Vertrages, den China mit der Ukraine geschlossen hat 2013 und den Xi Jinping persönlich unterzeichnet hat. Das ist ein sehr interessanter Vertrag. Es lohnt sich, den aufmerksam zu lesen. Da stehen also Dinge drin, wie dass im Grunde beide Seiten verpflichtet sind, sich gegenseitig sofort zu unterstützen, sobald auch nur eine Bedrohung für die Sicherheit existiert. Also China ist ganz klar gegenüber der Ukraine hier vertragsbrüchig. Das ist gar keine Frage. Und diese Rhetorik mitzutragen, als sei angeblich irgendwie Russland beeinträchtigt worden und hätte deswegen irgendwie keine andere Wahl gehabt, als die Ukraine anzugreifen. Naja, das gehört halt in dieses Narrativ vom Niedergang des Westens und dem Aufstieg des Ostens. Fakt ist natürlich, dass die Ursache für den Ukraine-Krieg nicht die NATO-Osterweiterung ist, das ist ja das, worauf das anspielt, sondern die Russland-Westerweiterung, könnte man sagen. Also Russlands Expansionsdrang Richtung Westen ist letztlich der Grund, die tiefer liegende Ursache für diesen Krieg.
Was bedeutet denn diese Nähe zwischen Russland und China für uns in Europa?
Naja, das bedeutet für uns natürlich, dass wir diese beiden Mächte nicht vollständig getrennt voneinander denken können, wenn wir von unseren sicherheitspolitischen Herausforderungen sprechen. Wir müssen uns immer gewahr sein, dass sie eben in vielen, vielen Bereichen Interessen miteinander teilen und dass Kooperation eben auch unterschwellig, unter der Hand verdeckt erfolgen kann. Und das bedeutet natürlich ganz konkret, solange China Russland dabei unterstützt, in Europa einen dermaßen blutigen Angriffskrieg nicht nur zu ermöglichen, sondern sogar aktiv noch zu fördern, kann man eigentlich ja auch China nicht irgendwie als vertrauenswürdigen Partner einstufen, zum Beispiel bei der Gestaltung und dem Ausbau unserer eigenen kritischen Infrastrukturen. Also das geht halt nicht zusammen, diese beiden Dinge.
Gisela, lass uns noch über die Ukraine sprechen, beziehungsweise über Volodymyr Zelensky. Der ist inzwischen seit 7 Jahren Präsident, kommt einem eigentlich gar nicht so vor. Angetreten war er ja unter anderem mit dem Versprechen, die Korruption in der Ukraine zu beenden. Und dann kam der russische Überfall auf sein Land. Frieden ist bisher nicht in Sicht. Und die Korruption in der Ukraine ist weiterhin ein großes Problem, oder?
Ja, das kann man wohl so sagen. Aber außenpolitisch ist Zelensky immer selbstbewusster geworden. Das ukrainische Militär trifft Russland mit eigenen Waffen inzwischen auch im Hinterland. Aber innenpolitisch, da gibt es auch Kritik. Unsere Korrespondentin in Kiew, Rebecca Barth, berichtet über 7 Jahre Zelensky, Erfolge und Probleme.
Eine ausladende Halle, perfekt ausgeleuchtet. Hier präsentiert die Ukraine stolz Waffen aus eigener Produktion. Bodendrohnen, Seedrohnen, Landroboter, sie alle führen laut Beobachtern allmählich zu einer Pattsituation an vielen Frontabschnitten. In nur 4 Jahren habe die Ukraine eine effektive und in jeder Hinsicht beeindruckende Rüstungsindustrie aufgebaut, sagt der ukrainische Präsident in dem von seinem Büro veröffentlichten Video. Eine Rüstungsindustrie, die für neues Selbstbewusstsein sorgt. Zunehmend greift die Ukraine militärische Einrichtungen und Objekte der Ölinfrastruktur tief im russischen Hinterland an. Der Krieg kehrt in seinen Heimathafen zurück. Und das ist ein klares Signal dafür, dass man sich nicht mit der Ukraine anlegen oder einen ungerechten Eroberungskrieg gegen ein anderes Volk führen sollte. 7 Jahre ist Volodymyr Zelensky nun im Amt, 2 Jahre mehr als die eigentliche Legislaturperiode. Denn wegen des russischen Angriffskriegs sind Wahlen aktuell ausgesetzt. Zelensky bleibt legitimer Präsident. Und jüngste Umfragen zeigen, 61% der Menschen vertrauen Zelensky noch immer, auch trotz massiver Korruptionsvorwürfe gegen sein engstes Umfeld, sagt der Journalist Danilo Mokrik vom Kiew Independent.
all of his closest political allies.
Gegen seine engsten politischen Verbündeten und Freunde wie Timur Mindic, Oleksiy Chernyshov und nun auch Andriy Yermak wurden Verdachtsanzeigen gestellt. Das ist beispiellos. Es ist in der Ukraine noch nie vorgekommen, dass Personen aus dem engsten Umfeld des Präsidenten tatsächlich wegen Straftaten angeklagt wurden. Das ist ein gutes Zeichen, denn es zeigt auch, dass Selenskyj nicht besonders versucht, seine Leute zu schützen.
To protect his people.
Und es zeigt, so die Meinung vieler in der Ukraine, dass die Ermittlungsbehörden funktionieren, trotz Krieg. Schon im vergangenen Jahr waren Schmiergeldvorwürfe rund um Enerhoatom, den staatlichen Betreiber ukrainischer Kernkraftwerke, bekannt geworden. Viele Verdächtige sind enge Vertraute von Präsident Selenskyj. Sie sollen zudem Luxuswohnungen außerhalb der ukrainischen Hauptstadt haben bauen lassen, wie aktuelle Ermittlungen der Antikorruptionsbehörden zeigen. Selenskyjs langjähriger Berater Andriy Yermak musste im Zuge der Ermittlungen in Untersuchungshaft. Für den Präsidenten selbst aber seien auch die jüngsten Enthüllungen keine Katastrophe, meint der Politologe Ole Sarkyan. Es wird davon abhängen, wie Selenskyj in dieser Angelegenheit weiter kommuniziert und welche Position er einnimmt. Es ist ein Imageverlust und zweifellos ein politischer Verlust. Der Druck nimmt zu, denn es könnten weitere Ermittlungen und Veröffentlichungen folgen. Gegen den Präsident selbst aber können die Behörden nicht ermitteln. Doch viele Menschen im Land fragen sich, wie viel Volodymyr Selenskyj von den Vorgängen gewusst haben könnte, ob er sich vielleicht sogar selbst bereichert habe. Belege dafür gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Die Antikorruptionsaktivistin Daria Kalinyuk kritisiert Selenskyj scharf. Ich denke, dass Selenskyj in der Hinsicht unaufrichtig ist, dass er dem ukrainischen Volk versprochen hat, das System so zu reformieren, dass es keine Vetternwirtschaft mehr gibt. Das waren sehr große Versprechen, die er aber nicht eingehalten hat. Und doch. Bei aller Kritik sei sie dennoch dankbar, sagt Kalinyuk, denn der ukrainische Präsident sei ein ausgezeichneter Kommunikator und vertrete die Ukraine auf internationaler Bühne. Für die Verteidigungsfähigkeit des Landes seien die kommunikativen Fähigkeiten Volodymyr Selenskyjs sehr wichtig, meint Kalinyuk, und wünscht sich dennoch, dass Europa bei der Korruptionsbekämpfung mehr Druck ausübe, auch auf die Regierung Selenskyj.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Gisela Former aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Wir sagen Tschüss für heute und vielen Dank für euer Interesse.